Ja, Tara auch. Das Trainingslager des Hamburger Sportvereins ist vorbei und natürlich wird es da auch Zeit, hier in diesem kleinen Podcast mal ein kurzes, subjektives Fazit zu ziehen. Bevor ich das aber tue, möchte ich nicht versäumen, natürlich auch mich hier noch einmal mitzuteilen, dass mir die Nachrichten, die wir in den letzten Tagen ertragen müssen, wirklich wehtun. Die Suche nach dem Marketing-Manager des Hamburger Sportvereins, der vor etwas mehr als einer Woche mittlerweile verschwunden ist an den Landungsbrücken, nachdem er gefeiert hat im Blockbräu. Und ja, dann gibt es ja diese mysteriöse Geschichte mit dem Taxifahrer hin und her. Also ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber ich habe ziemlich schnell am Anfang gedacht, oh Mann, wenn der mal nicht ins Wasser gefallen ist, ob alkoholisiert oder ausgerutscht oder wie auch immer. Aber ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl. Und wenn man dann so liest, dass da eine Frau mit zwei kleinen Kindern auf ihren Mann wartet, dann ist das wirklich, finde ich, immer nur sehr schwer zu ertragen. Stand jetzt am Samstag, den 14. Januar, vormittags, ist also noch, ja, dieser Fall noch nicht weiter aufgelöst. Hoffen wir natürlich, dass hier schnell Klarheit herrscht. Und ja, unsere Gedanken sind natürlich bei der Familie und das ist wirklich tragisch. Und auch wenn ich jetzt gleich in dieser Podcast-Folge hoffentlich ein wenig gut gelaunt über den Hamburger Sportverein spreche, so gesteht man mir es bitte ein, dass ich ja wirklich diese Geschichte als sehr belastend auch empfinde und mir tut da besonders die Familie wirklich, wirklich sehr, sehr leid und unsere Gedanken sind sicher bei ihr. Und diese Geschichte ist ja auch ein Schatten, der über dem Trainingslager in Dubai lag. So hat es Heribert Bruchhagen gesagt und ich glaube ihm das auch, denn das ist ja wirklich eine tragische Geschichte, weil sie auch noch, also A, weil es eh tragisch ist und B, weil auch diese Ungewissheit noch da ist und es irgendwie ein bisschen mysteriös alles erklingt und das ist ja immer ganz furchtbar. Aber das scheint die Mannschaft dennoch, und das ist ja auch nur professionell und auch nur richtig, dennoch nicht so, sage ich mal, in ihren Alltag mit aufgenommen zu sein, dass jetzt das ganze Trainingslager deswegen drunter gelitten hat. Ich denke, das wäre auch ja nicht, das wäre ja auch in keinem Sinne, sage ich mal. Und ja, nun ist das Trainingslager in Dubai vorbei und es wird für mich als Fan, der das von außen betrachtet, der das nur über die Medien mal mitverfolgt hat, natürlich auch mal Zeit, so ein kleines Resümee zu ziehen, ne? Wie denke ich darüber? Und ja, wer von uns kann sich frei machen, immer wirklich alles neutral zu betrachten? Ne? Ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? Das ist ja immer so eine Mentalitätsgeschichte und ich denke, keiner von uns kann sich frei machen, nicht einige Dinge immer ein bisschen zu sehr negativ zu betrachten oder zu sehr geschönt darzustellen. Und da braucht man auch gar nicht von Daten und Fakten sprechen. Es gibt ja auch immer wieder Personen, wenn man mit denen spricht, die dann irgendwelche Zahlen oder irgendwelche Fakten dann aufweisen, um sozusagen zu beweisen, warum alles gut oder warum alles schlecht läuft. Aber wir wissen ja selber auch, wie Zahlen, Daten und Fakten auch manchmal zu drehen sind. Also auch da sollte man sich nicht zu sehr blenden lassen. Am Ende ist es auch ein Bauchgefühl, das jeder in sich trägt. Und ja, ich kann sagen, am Ende des Trainingslagers, ich weiß nicht, was ich von dem Trainingslager halten soll. Das ist, also ich gebe hier kein Pro und Contra ab und am Ende dieses Podcasts bleibt sicher ein bisschen ein Fragezeichen. Positiv zu bewerten von außen hin ist, dass wohl das Trainingslager sehr gut geplant war, dass wohl tolle Bedingungen vorgeherrscht haben. Ich persönlich fand es auch sehr gut, dass ich nicht überall jeden Tag irgendwelche Wasserstandsmeldungen vom HSV lesen musste. Das war ja auch schon mal anders. Das fand ich sehr geglückt, dass der HSV sich auch hier versucht anscheinend so ein bisschen zu reduzieren in der medialen Außenwirkung. Ich glaube, dass Markus Gisdol jetzt nach über 3 Monaten sein allererstes Interview gegeben hat am Ende des Trainingslagers beim Hamburger Abendblatt. Ich habe es aber selber noch nicht lesen können. Also ich denke, das ist ganz gut zu bewerten. Ebenfalls positiv zu bewerten ist, dass bis auf einen Spieler wohl alle verletzungsfrei geblieben sind. Gideon Jung hat es ja erwischt. Aber ansonsten sollten alle Spieler gut durch dieses Trainingslager gekommen sein. Das ist wirklich ein ganz hoher Wert. Klar haben wir Spieler wie René Adler oder Pierre-Michel Lasogga, die noch so ein bisschen angeschlagen sind, aber das kann man jetzt nicht durch Trainingslager an sich, zumindest ist das ja die Beobachtung der Journalisten dort vor Ort, sondern die waren vielleicht eh auch schon so ein bisschen angeschlagen. Aber wenn ich so an die anderen Trainingslager denke, besonders wenn ich daran denke, ne, wie gut Holtby drauf war und dann dieser Fahrradsturz, kennen wir alle, dass ich so denke, also das haben wir schon ganz anders erlebt und das scheint jetzt ebenfalls ganz gut geworden zu sein. Ebenfalls positiv ist, dass schon mal ein neuer Spieler jede Trainingseinheit mitgemacht hat mit Mavrai. Ebenfalls positiv ist zu beurteilen, dass Jens Todt, der neue Sportchef, gleich am Anfang des Trainingslagers mit dazugestoßen ist und gearbeitet hat. Und ja, bei beiden Personen bleibe ich dabei, was ich schon gesagt habe. Mavrai einfach mal abwarten, macht einen guten Eindruck. Jens Todt ebenfalls jetzt mal die Aufregung deutlich mal reduzieren. Nicht jedes Wort, was er sagt und nicht jede Handlung, die er macht, jetzt gerade in den ersten Wochen alles auf die Goldwaage legen, falls jetzt ein, zwei gute Dinge dabei sein sollten, das nicht gleich hypen und hochloben und sollten zwei, drei Dinge mal passieren, die wir jetzt als nicht so doll empfinden, dann würde ich das auch nicht sofort bashen, sondern dass man sagt, nun, jeder hat eine faire Chance verdient, habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt und so ist es bei Jens Todt auch, also insofern, lass die mal arbeiten. Also auch das ist positiv zu bewerten. Na dann, letztes, was mir noch einfällt, ist, dass die Journalisten vor Ort vermuten, dass drei Spieler den HSV verlassen werden, sobald der HSV hier in Hamburg an diesem Wochenende wieder zurückerwartet wird. Das ist zum einen Bahoui, Halilovic und Hunt. Ja, das sind die drei, um die es geht. Ja, wie kann man das bewerten? Es sind alles drei Spieler, die eher offensiv ausgerichtet sind. Offensiv haben wir eh sehr viele Spieler. Ich denke, das ist nur gut und beruhigt die Mannschaft, wenn da nicht zu viele Spieler im Laufe der Rückrunde immer wieder auf der Tribüne sitzen müssen. Und ich denke auch, dass wir uns nicht unbedingt großer Qualität entledigen, was nicht bedeuten soll, dass die Spieler keine große Qualität haben können. Aber ich denke, es würde eher für Unruhe sorgen, wenn diese Spieler noch weiter beim HSV sind. Jeden Einzelnen kann man ein bisschen getrennt betrachten. Bahoui, muss ich sagen, da war ich erst sehr verwundert, als wir den geholt haben, besonders mit seiner ganzen Historie, wo er bisher gespielt hatte. Da merkte man dann doch oder da konnte man schnell den Eindruck gewinnen, dass es ihm nicht um sportliche Erfolge geht, sondern einfach nur um materielle Dinge. Bahoui hat mir aber ganz gut gefallen bei den wenigen Einsätzen, die er hatte. Da war noch weit Luft nach oben. Das war nicht immer erstligatauglich, aber ich hatte das Gefühl oder ich habe das Gefühl bei diesem Spieler, wenn man da Geduld hat und wenn man den öfter spielen lässt, dann kann das ein guter Bundesligaspieler werden und insofern hat mir der insgesamt ganz gut gefallen, aber natürlich vermisse ich ihn jetzt, weil wenn er den Verein verlassen sollte, vermisse ich ihn jetzt auch nicht so stark, dass ich sage, das war jetzt ein Riesenfehler. Ganz anders gelagert, aber im Endeffekt dann mit dem gleichen Ergebnis ist es bei Halilovic. Halilovic, durch die Kontakte, die ich zum HSV habe, habe ich relativ schnell schon gehört, dass das nicht unbedingt der Wunschtrainer des damaligen Trainergespanns war, wohl auch, weil man zwar seine spielerischen Qualitäten erkannt hat, aber man angezweifelt hat, ob Halilovic körperlich die Eigenschaften mit sich bringt, die man beim HSV in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, benötigt. Und ich würde jetzt mal sagen, als Laie von außen, diese Ansicht oder diese kritische Ansicht teile ich und anscheinend ja nicht nur ich, sondern auch das aktuelle Trainerteam ebenfalls, die kurz mal auf ihn gesetzt haben, aber auch nur für eine Halbzeit und ihn dann wieder zurückgesetzt haben und ihn dann gar nicht mehr haben spielen lassen. Ich glaube, der war noch nicht mal mehr auf der Ersatzbank oder zumindest dann so gut wie nie, sondern hat sich dann oft auf der Tribüne wiedergefunden. Ob das an seinen körperlichen Defiziten liegt, weiß ich nicht. Ob es an einer professionellen Einstellung seines Berufes liegt, weiß ich auch nicht. Vielleicht ist es eine Vermischung von beiden. Auf jeden Fall scheint es nicht zu passen zwischen Halilovic und dem Hamburger Sportverein. Und wenn ich aber auch hier wieder, wie soll ich mich da ausdrücken, wenn ich auch hier wieder mich an die Gespräche zurückerinnere, die ich so geführt habe um den HSV herum, die Personen, die Halilovic ein bisschen besser einschätzen können, als ich es tue, dann waren sich aber eigentlich alle einig, dass Halilovic echt eine Perle sein kann. Entweder, wenn er seine Einstellung zum Beruf ändert oder halt oder und, das eine bedingt das andere, körperlich einfach zulegt und mehr arbeitet und andere gewohnt ist, andere Leistungsstandards körperlich zu setzen, dann könnte der mit seinem Talent gepaart dann ein wunderbarer Fußballspieler sein. Oder er geht zu einer Mannschaft, ähnlich da, wo er herkam, ursprünglich vom FC Barcelona, wo vielleicht das Kämpferische gar nicht so im Vordergrund steht, sondern dass man eher vielleicht eine Mannschaft hat, die einfach nur den genialen Pass erwarten und wo er eher sein unzweifelhaftes Talent perfekt einsetzen kann. Wenn er dahin geht, dann kann er natürlich auch zu einer echten Ikone werden. Also ich würde mich persönlich nicht wundern, wenn wir von Halilovic in den nächsten Jahren noch viel hören, wenn das ein sehr angesehener Spieler in Europa werden sollte. Das wäre für mich nicht verwunderlich. Nichtsdestotrotz glaube ich, ist es jetzt das Beste für beide Seiten, sowohl für Lilovic als auch für den HSV, wenn wir uns um diese Baustelle kümmern und man sich von diesem Spieler erstmal trennt. Und bei Aaron Hunt ist es so, gut, also da er immer diese Werder Bremen-Vergangenheit hat, muss ich das vielleicht gleich am Anfang mal stellen. Für die, die meinen Podcast damals, als Herr Aaron Hunt zu uns gekommen ist, nicht gehört haben oder vergessen haben, was ich da gesagt habe. Das hat wirklich, 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 wirklich 0,0% mit Werder Bremen zu tun, dass ich von dem Fußballspieler Aaron Hunt nicht so viel halte. Es war schon zur Werder Bremen-Zeit, auch als er Nationalspieler wurde, dass ich so gedacht habe, irgendwie habe ich bei dem Spieler das Gefühl, der wird zu sehr gehypt. Da ist nicht so viel dahinter, wie viele es sehen. Und ich empfand ihn noch nie so wirklich stark. Weder bei Werder Bremen, nachher noch bei Wolfsburg hat er ja kaum eine Rolle gespielt. Ich hatte mich immer gewundert, warum der so ein hohes Angebot von Wolfsburg bekommen hatte. Klaus Allofs war damals der ja noch Sportchef, wo ich so gedacht habe, na gut, der muss ja mehr wissen und mehr sehen als ich jetzt als Fan von außen, ganz klar. Aber schade, wieso sehe ich das nicht? Ne? Weil Aaron Hunt fand ich schon immer überbewertet. Auch warum ein Nationaltrainer Aaron Hunt in die Mannschaft geholt hat, mal. Ich habe es nie so richtig verstanden. Und als er dann zum HSV kam, dann habe ich halt gedacht, oh Gott, ein Spieler, wo langsam das Herbst seiner Karriere anfängt, von einem Spieler, von dem ich eh noch nicht so viel gehalten habe. Also ich war nicht sehr, sehr begeistert. Ich muss dann allerdings gestehen, in diesen 1,5 Jahren, dass ich Aaron Hunt ein bisschen anders einschätzen gelernt habe. Ich finde den Mann, ich fand ihn davor nicht unsympathisch, eher neutral. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, hat er bei mir echt Sympathien gewonnen. Ich finde, der Mann hat eine sehr professionelle Einstellung zu seinem Beruf und er hat auch immer mal wieder auf dem Platz aufblitzen lassen, wie genial ein Aaron Hunt sein kann. Also da muss ich meiner Kritik, die ich Jahre zuvor immer wieder gedacht und teilweise auch geäußert habe, wirklich mal reduzieren und zurücknehmen und muss sagen, Mensch, Aaron Hunt hat da absolut seine Qualitäten. Ich kann verstehen, dass Fußballexperten auf den setzen. Aber, und das muss man halt auch sagen, er ist halt zu verletzungsanfällig. Das war er schon im Vorfeld und das war auch beim Hamburger Sportverein. Und das ist natürlich ganz schwierig. Und dazu kommt, dass er natürlich noch nie Schnelligkeit als eine seiner Stärken hatte. Und je älter in Anführungsstrichen ein Spieler wird, desto weniger wird er diese Schnelligkeit auch nochmal erlangen. Also der ist höchstwahrscheinlich zu langsam. Wobei es da ja auch wieder Statistiken gibt, die dann auch wieder beweisen, dass er da manchmal am meisten gelaufen ist oder teilweise auch die meisten Sprints hingelegt hat. Also man wird ja manchmal so ein bisschen verrückt von außen. Also gefühlt würde ich sagen, ist das kein Spieler, mit dem du jetzt einen schnellen Fußball spielen kannst. Und da Markus Gisdol wohl genau auf diese Komponente noch mehr Wert legt als Bruno Labbadia, hat es vielleicht an Aaron Hunt noch schwieriger. Und deswegen ist auch diese Personalie von meiner Seite aus ganz logisch und ganz positiv, wenn sich der HSV trennt. Ob sie sich bei allen drei Spielern endgültig trennen, ob sie die Verträge auflösen, ob andere Mannschaften sie rauskaufen oder ob wir sie nur verleihen oder den einen halt verkaufen, den anderen verleihen, das weiß ich alles am Samstagvormittag nicht. Das werden wir in den nächsten Tagen sicher erfahren, aber insgesamt finde ich es erstmal ganz, ich denke, ganz richtig und auch hier für alle Seiten, für alle Beteiligten. Also auch das ist positiv, wenn ich jetzt auf das Trainingslager zurückblicke, nicht? Dann fragt man sich, wo ist denn jetzt hier das Fragezeichen, wo ist denn hier wo sind die negativen Punkte? Und die sind ganz klar da zu sehen, dass die Mannschaft halt immer noch nur einen einzigen Neuzugang hat in der Defensive mit Mavrai, sicher ein guter Mann. Aber Was ist mit den ganzen Spielern, wo man vorher gesagt hat, ja, da sind wir schon in intensiven Verhandlungen? Es wurden immer wieder Namen genannt, die ich alle drei als nicht wirklich toll und sehr schwierig empfand. Sei es Papadopoulos, sei es Subotic. Wen hatten wir dann noch? Da war dann noch irgendein Spieler, der mir jetzt in dieser Sekunde nicht einfällt. Das waren alles so Spieler, wo du so sagst, ey, die meisten von denen haben ein gewisses Alter. Der Mavra ist ja auch schon 30, den wir jetzt neu dazu gehabt haben. Also wollen wir jetzt wirklich wieder auf die Alten setzen? Wollen wir, und das alles Spieler auch, die jetzt nicht wirklich, sage ich mal, eine gewisse Kreativität haben zeigen lassen. Also das sind ja alles Spieler, die man auch kennt, ja, schon seit Jahren. Also ich hätte wirklich gedacht, dass der HSV, gut, er hatte ja keinen Sportchef, aber Dietmar Beiersdorfer hat sich ja zugetraut, das auch zu machen, dass Dietmar Beiersdorfer sich schon in der Hinrunde mit seinem Scouting-Team anderen Wegen widmet. Ne? Welche Spieler sind in der zweiten Liga vielleicht, die dem HSV jetzt weiterhelfen können? Welche Spieler haben wir in ersten Ligen im europäischen Umland, wo vielleicht jetzt nicht der Hauptfokus liegt? Ne? Also sei jetzt mal Belgien, Holland, wie auch immer, Frankreich oder so. Ja, also gute Ligen, ohne Frage, mit einem guten Niveau, aber jetzt halt nicht Premier League oder die spanische Liga oder die Bundesliga oder so. Da hört man irgendwie gar keinen Namen. Gut, kommt vielleicht ja noch, aber man befürchtet ja irgendwie, dass da jetzt nichts kommt. Und das wundert mich und das finde ich auch schwierig. Auf der anderen Seite wundert es mich auch wieder nicht, weil Dietmar Beiersdorfer auch schon in seiner ersten Zeit, wo ja viele gesagt haben, das wäre so eine Glanzzeit gewesen und wo ich hier schon ein paar Mal im Podcast gesagt habe, also die war durchschnittlich, ja, da waren ein paar mega Highlights dabei, die wir alle kennen, die ich jetzt nicht alle wieder aufzähle, aber da waren auch mega, mega viele Flops dabei und unterm Strich war das jetzt eher durchwachsen, die erste Zeit von Dietmar Beiersdorfer und bei der zweiten, ich meine, da haben wir ihn alle kritisiert, das ist ja auch mit ein Grund, warum er nicht mehr bei uns ist, da hat er halt wirklich nicht viele Highlights setzen können. Und egal, ob Highlight oder nicht, aber ganz oft war das ja bei Dietmar Beiersdorfer so, dass er in den letzten Tagen, teilweise sogar in den letzten Stunden erst Spieler verpflichtet hat. Also war das nicht so wirklich verwunderlich, dass die Gespräche, die man uns erzählt hat, die ja schon weit fortgeschritten sind, aber nicht so weit fortgeschritten waren, dass jetzt auch Spieler schnell zum HSV kommen. Das ist schade. Und der Name, der jetzt sehr stark kursiert an diesem Wochenende, ist Papadopoulos. Der ist vom Alter her noch derjenige, den ich am akzeptabelsten fand, von den Namen, die da gehandelt worden sind, mit 24. Fußballerisch, also der ist mir natürlich schon aufgefallen bei Bayern 04 Leverkusen, dass er da Akzente gesetzt hat. Fußballerisch sicher ein harter Brocken, sage ich mal. Während Mavrai vielleicht nicht so der allerhärteste Innenverteidiger ist, sondern eher bekannt dafür ist, ein Spiel gut aufbauen zu können, wäre Papadopoulos da sicher sein Gegenpart, dann auch in einem etwas jüngeren Alter. Also insofern von dem Punkt her vielleicht nicht uninteressant. Allerdings muss man auch hier wieder sagen, der Mann ist erst 24 und hat schon ein paar Verletzungen hinter sich. Das kann man nachlesen. Also ja, das Lasogga-Problem, sage ich mal, wo man auch schon wusste, der schon bei Hertha oft verletzt war in jungen Jahren und beim HSV jetzt ja auch immer wieder in jeder Saison oft verletzt war. Und Papadopoulos scheint jetzt auch nicht der robuste Spieler zu sein, auf den man sich jetzt stark, auf den man stark setzen sollte. Und wenn wir wissen, dass Mavrai zwar eine geile Hinrunde gespielt hat, jedes Spiel für den 1. FC Köln gespielt hat, aber in den letzten Jahren ja auch schwere Verletzungen schon hatte, ja, dann ist natürlich ein Spieler, der jung ist, aber schon durch mehrere Verletzungen hatte, dann ist das natürlich schon sehr schwierig zu betrachten, empfinde ich. Und dann ist auch die Konstellation so merkwürdig. Ne? Und der gehört zum Kader von Bayern 04 Leverkusen, ist ausgeliehen an Red Bull Leipzig. Die haben ihn dort aber mehr auf der Tribüne gelassen, weil er halt verletzt ist. Jetzt soll er zum HSV kommen, aber dann wohl auch nur auf Leihbasis. Verdient ein Jahresgehalt von etwas mehr als 2 Millionen, steht in den Zeitungen. Also jetzt mache ich mal die Milchmädchenrechnung, ist ein halbes Jahr bei uns, also kostet uns das auch wieder 1 Million Gehalt. Und dann für einen Spieler, der von Januar bis Mai, also nur 5 Monate da ist, und die Saison beginnt ja Ende Januar, endet Mitte Mai, also der mehr oder weniger knapp 4,5 Monate nur da ist, dann wieder so einen Millionenbetrag für einen Spieler zu setzen, ist schwierig. Und wenn der nicht einschlagen sollte, weil er nicht gut spielt oder weil er verletzt ist, ja, dann ist das Geld in den Wind geschossen. Und sollte er super spielen, dann hat er bei Leverkusen einen Vertrag bis 2020, was wiederum bedeutet, entweder geht er, weil er eine geile Saison eine geile Rückrunde beim HSV gespielt hat. Entweder geht er zurück zu Leverkusen und bei uns beginnt die Sucherei von neuem, oder aber Leverkusen, weil der Vertrag halt wirklich langfristig ist, ruft eine Riesensumme auf. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Papadopoulos uns in ganz vielen Spielen toll hilft, hilft, dass wir nicht absteigen und hilft, Spiele zu gewinnen und dann aber am Ende uns auch weiterhilft, dass das einer der Spieler ist, auf die wir in Zukunft setzen können, die wir dann auch bezahlen können. Also da gibt es eine Wahrscheinlichkeit, aber die ist gering. Und das empfinde ich insgesamt halt als negativ, dass in diesem wirklich wichtigen Bereich, in der Defensive, sei es Innenverteidigung, sei es Sechser, wirklich sehr, zumindest für uns augenscheinlich, wieder sehr langsam und schwierig und kompliziert agiert wird, dass der HSV da nicht klarer ist und nicht schneller ist und nicht auch, ich sag's gerne mal, ein Stück weit kreativer. Das hätte ich mir beim HSV gewünscht. Gut, also, Fazit, Trainingslager. Mehr oder weniger, also das Gros ist verletzungsfrei geblieben, die Mannschaft soll gut trainiert haben, das ist positiv. Einige Spieler sollen den HSV verlassen, auch das ist in dem Sinne positiv, weil es jetzt nicht ein Spieler dabei war, wo wir sagen, der hat uns am Ende der Rückrunde, da wo die Mannschaft so ins Laufen gekommen ist, da war das eine Säule. Das ist auch gut. Negativ ist, dass wir kurz vor dem Start der Bundesliga-Saison mit dem 17. Spieltag am kommenden Wochenende, blöd ist, dass wir da die Defensive immer noch nicht, ich sag mal, vollständig oder zu einem großen Teil verstärken konnten. Und insofern überwiegt bei mir so ein bisschen das Positive, das kann ich schon sagen. Auch, dass wir, ich glaube, es waren zwei Testspiele, die wir gespielt haben. Beide, glaube ich, haben wir gewonnen. Ich habe das jetzt nicht so richtig verfolgen können, aber da ist ja jetzt nichts dramatisch Negatives passiert. Insofern, glaube ich, überwiegt ein positives Fazit für mich als Fan, der das von außen betrachtet. Aber so ganz zufrieden und so ganz mit voller Euphorie und mit vollem Spaß gehe ich jetzt momentan auch nicht in das kommende Wochenende. Noch haben wir eine Woche Zeit. Mal sehen, was passiert jetzt beim HSV. Wenn irgendetwas passiert, dann spreche ich schnell wieder mein iPhone. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr schon wieder so lange zugehört habt. Eigentlich wollte ich ja deutlich mehr Podcast-Folgen machen und dann aber deutlich kürzer. Ich bemühe mich, das in der Zukunft auch umzusetzen. Danke für euer Interesse und danke natürlich auch für euer Feedback oder eure Kommentare, die ihr gerne auf unserer Nur der HSV Podcast Facebook-Seite hinterlassen könnt. Jetzt lasse ich euch aber allein, gehe mit euch ins Wochenende. Vielen Dank für euer Ohr. Nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.